Liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, mal um die Reihenfolge zu wechseln. Heute sind wir wieder auch zusammen für eine neue Folge von Was mit Rock und Vinyl. Heute mit dem großen Raoul Achtmann.
Ah, merci beaucoup.
Und mit Jim auch. Hallo Jim.
Hallo.
Und Raoul meinte, eigentlich wollten wir heute gar nicht aufnehmen. Raoul meinte, der hat so ein dringend wichtiges Thema, was heute unbedingt durchgesprochen werden muss. Und was ist das für ein Thema?
Es geht um Liebe. Und zwar, Es geht um Liebe zur aktuellen Musik.
Okay.
Also ich mach's mal nicht mehr so spannend, sondern es ist etwas, was wir regelmäßig schon immer wieder machen, ungefähr nach jedem halben Jahr. Wir gucken uns nämlich die Releases des ersten Halbjahres, die ersten sechs Monate des Jahres 2024 an. Da gibt's ein paar Sachen, über die wir, glaube ich, alle sehr fruchtbar drüber sprechen können. Ich nehme es mal vorweg. Es ist jetzt für mich nicht unbedingt bisher ein Jahr mit großen Meisterwerken, an die sich dann noch künftige Generationen erinnern werden. Aber ich habe trotzdem fünf Alben gefunden, die mir sehr gut gefallen und die ich euch gerne vorstellen möchte. Erstmal zu den Alben, die ich jetzt bewusst nicht erwähne, weil ich finde sie nicht so gut. Es gibt viele andere, gerade in der Presse, drei Alben, die euphorisch besprochen worden sind, die alle so aus der Ecke Alternative Rock kommen. Das ist einmal die Alien Lenker, ne? Das ist die Kopf und Sängerin von Big Thief, die wir ja hier auch schon mal besprochen haben, eine Folk-Rock-ähnliche Indie-Band aus den USA, die ja vor kurzem ein Doppelalbum rausgebracht haben mit diesem Titel, den ich nicht mehr zustande bekomme, hatten wir auch schon mal besprochen. Hier, sie hat eine sehr eigenwillige Stimme. Das Album heißt Bright Future, also viele davon sind begeistert. Mir war es etwas zu sparsam instrumentiert. Dann gibt es zwei Künstlerinnen, die ich sehr ähnlich finde. Waxahachie, weiß nicht, wer sie von euch kennt, Tim nickt, und das andere ist Hooray for the Riff Raff. Das sind zwei junge Damen aus der Szene Indie-Country-Rock, also Indie-Musik, die ein bisschen Country-lastig ist. Ich sag's mal ganz vorsichtig, da ich kein großer Country-Fan bin, ist das auch nicht unbedingt Musik für mich, aber es wird wahrscheinlich viele geben, die genau diese drei Alben jetzt als erstes besprochen hätten, wenn sie über das erste Halbjahr 2024 sprechen. Und dann müssen wir natürlich auch ein paar große Namen erwähnen, die bisher veröffentlicht haben. Die unvermeintliche Taylor Swift natürlich mit einem neuen Album, dann die unvermeintliche Billie Eilish mit einem neuen Album, die unvermeintliche Beyoncé mit einem Doppelalbum, wo sie auch ein bisschen mit Country Music spielt. Dann haben wir den unvermeintlichen Lenny Kravitz mit einem nagelneuen Album. Ich weiß nicht, ich habe sein Musikvideo gesehen, ich weiß nicht, was den reitet, warum der noch auf die, der ist mittlerweile 60 Jahre alt, sich noch so, dann läuft er fast nackt durch sein Video.
Wenn er sich's noch leisten kann.
Er kann es sich noch leisten, aber trotzdem. Dann haben wir noch, ich mache ein bisschen Name-Dropping hier, dann haben wir die Kings of Leon mit einem recht schwachen neuen Album, finde ich. Die Black Keys, über das Black Keys-Album habe ich ja bei unseren Freunden von Love is Noise
gesprochen. Und du warst angetan.
Und ja, also ich habe es mir nochmal angehört, ich finde es jetzt ein bisschen besser, aber trotzdem, es macht mir keine schlaflosen Nächte. Dann haben wir die Black Crowes, die ich ja liebe. Neues Lebenszeichen nach vielen Jahren, was ich ganz ordentlich finde. The Smile. The Smile, ihr erinnert euch, das ist die Sidekick-Band von Radiohead. Die haben letztes Jahr ja für Furore gesorgt mit ihrem Debüt. Die haben jetzt schon wieder ein neues Album. Warum sie nach einem Jahr direkt wieder ein neues Album machen würden? Ich habe das erste noch nicht abgearbeitet. Aber das wird auch sehr gut besprochen von vielen.
Ja, das neue ist sehr gut, finde ich.
Ne? Kennst du das?
Ja. Ja.
Okay. Ich finde, es ist diese Radiohead-Connection kriegt man nicht aus dem Kopf, ne? Die bleibt da.
Das ist ja genau das ist das Problem. Na, eigentlich muss man versuchen, diese Musik hat, glaube ich, doch viel, das ist immer noch Tom York und ne, also, ja, das ist ja, aber trotzdem anders als Radiohead, also und extrem kreativ, also finde ich sehr gut, die Platte,
okay, muss ich sagen. Sehr schön. Dann gehe ich mal weiter, Vampire Weekend, da war ich auch bei Love is Noise und habe da meinen Senf zugegeben. Die Eels, ganz vor kurzem veröffentlicht, wer kennt sie noch, kennt ihr noch die Eels?
Ja,
ne?
Klar.
Mit dem neuen Album. Ja, es ist letzte Woche, glaube ich, vor kurzem. Dann eine, ich weiß nicht, ob du die kennst, Stefan Brittany Howard mit dem neuen Album.
Schwierig.
Ist das? Ja, ist das schwierig?
Ja, finde ich. Oh, Gossip hat auch ein neues Album.
Gossip habe ich auch, habt ihr das Gossip-Album gehört?
Schwierig.
Ich habe bisher kein einziges dieser Alben gehört, die du bisher vorgestellt hast.
Okay, gut.
Aber Gossip ist auch nicht, ja, war auch, ist okay, aber das ist auch nicht ist
okay,
so.
Ja, genau. Norah Jones, hat keiner mitbekommen, neues Album von ihr. MGMT kennte sie noch, die Indie-Heroin, auch 10, 15 Jahre alt, auch eher nur Schulterzucken bei mir. Julia Holster, Jessica Pratt, zwei Singer-Songwriterinnen, die hochgelobt werden. Ich wollte sie nur erwähnen, dann eine der Bands, die dieses Jahr angeblich durchstarten sollen, die neuen Wet Leg und Boy Genius und so. Last Dinner Party heißen die. Anfang des Jahres waren die eine ganz große Nummer, jetzt haben wir Sommer. Ich habe nicht so viel gehört. Was ganz witzig ist bei diesem Album, könnt ihr mal reinhören, da kommen tatsächlich so ABBA-Assoziationen auf. Die verbinden so irgendwie Indie-Pop mit ABBA-Melodien und auch ABBA-Gesang. Also wer es mag, gerne mal reinhören. Dann, ihr glaubt es nicht, Pearl Jam.
Das, ja, ist auch wirklich,
nicht zu fassen, ne? Dark Matter heißt das Album.
Du lebst in einer anderen Welt.
Ja, ja, offensichtlich, ja. Dark Matter kommt total überproduziert, aber gut, ich dann.
Entschuldigung, aber ja. Immerhin, das Debüt ist ja auch wieder zum so und so vielten Male veröffentlicht worden und das ist ja nach wie vor absolut hörenswert, ja, wie ich finde.
Ja, ja. Ten, ne, hieß das. Das habe ich auch, ja. Dann, Stefan, ich gucke dich wieder an. Neue Idols-Album. Wie ist das?
Ich habe noch nicht reingehört. Ich mag die Idols sehr. Also ich finde,
ja, wir haben die schon vor, gefeatured. Ja, ja,
ja, ja, ich finde auch eher als Liveband. Also ich finde, aber ich habe in das Neue noch gar nicht reingehört.
Ja, okay. Also so brennend interessiert es einen dann irgendwie nicht, ne? Ich weiß es nicht.
Es gibt so viel, ne? Es ist halt. Und wie gesagt, es gibt die neue Erscheinungen und je nachdem, wie man Musik sucht, man entdeckt auch viel ältere Sachen wieder. Ne? Heute die Musiklandschaft ist so groß einfach.
Genau. Ja, ja. Deswegen mache ich das ja hier auch, um so einen leichten Leitfaden zu machen, um zu gucken, ah, der hat auch was Neues. Ich habe noch drei Namen, die Libertines, auch wieder Love is Noise erwähnt hier. Ich weiß nicht, ich kann das Album nicht ernst nehmen. Iron and Vine, einer meiner Lieblings-Singer-Songwriter mit einem ganz schwachen Album meiner Ansicht nach. Und zum Schluss, leider Gottes auch, ich habe es mir trotzdem gekauft, Paul Weller mit seinem Album 66. Das ist sein Alter, nicht der Jahrgang. Mit einem schönen Cover, deswegen habe ich es mir auch auf Vinyl geholt, von Peter Blake. Pete Blake hat
das ist natürlich Papa. Ganz hervorragend.
Ja, ja. Ja, ja, gemacht. Also kann man schön an die Wand hängen, das Album. Okay, gut. So, jetzt komme ich zu meinen.
Aber Paul Weller hatte ich nicht. Also ich kenne kein einziges von den ganzen vorgestellten Musikexemplaren, aber die Paul Weller würdest du wie beurteilen? Kannst du das schon sagen?
Okay.
Okay.
Ja, er hat also diesen. Also ich finde die ersten beiden Soloalben von Paul Weller exorbitant gut aus den 90ern. Und auch die Jam-Sachen und so. Das ist jetzt. Er bewegt sich so etwas in andere poppige Welten, man muss es sich nochmal in Ruhe anhören. Also ich war jetzt nicht angetan.
Also Style Council hat er ja auch hinter sich, das Style war ja Council, schon ja, zwischen genau. Jazz und Pop, würde ich sagen. Sehr gut, und, aber ja gut, der Jam ist halt noch eine andere Nummer.
Ja genau. Ja. Okay, wir fangen, ich gehe jetzt chronologisch vor, ja. Also ich habe das nicht nach 1 bis 5 durchnummeriert, sondern chronologisch. Wir fangen an, was im Januar, mit einem Album an, was im Januar erschienen ist, mit einem sehr schönen Cover. Man sieht einen Innenhof, der also als ein Ölbild, ein Innenhof, der auf Öl gemalt worden ist. Ach Gott, ist das kompliziert. Egal, ihr wisst ungefähr, wenn man das Cover sieht von dem Album, weiß man, was gemeint ist. Ja, ist sehr schön anzuschauen. Es ist tatsächlich ein Titel, der weder auf Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch oder sonst was ist, sondern er ist auf Walisisch und das Album heißt Lechit Da. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Das heißt Gesundheit. Klingelt es da schon bei euch, wer das sein könnte? Eigentlich jemand, den ich bisher nicht wahrgenommen habe, ist sein fünftes Studioalbum, es ist Bill Ryder Jones. Bill Ryder Jones könnte man kennen, kannte ich vorher auch nicht, wenn man Fan von The Coral ist. Und ich glaube, zumindest zwei von uns sind
hier
von
The
Coral lieben. Und er war bis 2008 Leadgitarrist bei The Coral.
Ach was.
Ja. Daher kennt man ihn, The Coral.
Ne? Also ja, super Band, auf jeden Fall.
Ganz toll.
Ich muss passen.
Ja, und er hat ein typisches Singer-Songwriting-Album rausgebracht mit Anspielungen auf ein bisschen Motor, ein bisschen 60s-Pop, ein bisschen Kinderchor ist dabei, Folk ist dabei, Geigen sind dabei. Schöne, zarte Melodien, so wie ich es liebe. Und insofern ist das meine erste Empfehlung. Wir hören aus dem Album Lechit Da den Titel If Tomorrow Starts Without Me.
day begins a day too soon.
Na, ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Ne? Das ist Pop, wie er kaum besser sein kann. Was sagt ihr?
Ja, also ich höre diese Musik und ich kenne dich mittlerweile so lange, um zu wissen, dass das genau die Musik ist, die du auch liebst und gerne hörst. Ne? Das ist auch ein tolles Stück, muss ich sagen. Ja, also der Einsatz mit den Streicher, ich glaube, ich weiß nicht, ob das nur Geige sind oder ob es eine Mischung ist, keine Ahnung, fand ich sehr schön, vor allem sehr nah am Instrument aufgenommen, also wirklich auch, also ich glaube, das sind wirklich akustisch gespielte Instrumente und nicht in Synthi, was da genutzt wurde, das gibt direkt einen gewissen Rahmen für dieses Bild. Seine Stimme ist ganz schön und es ist einfach schöne Musik, ist was melancholisch und sehr, sehr gut gemacht, finde ich.
Also ich bin noch ein bisschen ratlos, also ich kannte ihn nicht und es ist halt sehr poppig, also da hast du nicht gelogen und ich muss das noch verarbeiten für mich, um zu überlegen, was und wie. Also ich glaube, wenn er noch ein bisschen mehr Kanten hätte, dann wäre es noch mehr meins. Das ist jetzt schon sehr straight Pop und ohne wehtun irgendwie. Und aber das müsste man jetzt wieder anhand des Albums entscheiden, da gibt es ja sicherlich noch wesentlich mehr. Ist das noch sehr unterschiedlich dann auf dem Album?
Also das ist beispielhaft für das ganze Album. Also das ganze Album ist ähnlich in dem Stil. Was ich hier, also man hört, er ist vielleicht nicht der größte Sänger vor dem Herrn, aber er setzt seine Stimme eigentlich sehr nah am Mikrofon ein und bettet sie gut in den Sound ein. Insofern macht das einen ganz runden Eindruck. Es ist ganz bestimmt kein Album, über das man noch in einem Jahr oder so sprechen wird, aber jetzt, hier und heute macht mir das, tut mir das sehr gut.
Ja, ich höre
sehr
schön. Gerne. Es gab Songstrukturen.
Ja.
Wir spielen auf die Elektronik-Folge neulich genau. An und oder das eine oder andere, was es vorher schon gab.
Aber Songstrukturen ist ein sehr guter Punkt. Ich komme jetzt zu einem weiteren Album und da muss ich euch intensiv angucken, weil ihr habt mich drauf gebracht. Und zwar kam, glaube ich, mal von Jim, du weißt, ich verehre dich sehr, mal die Bemerkung, Raul, Songstrukturen oder so, du brauchst ja eh immer so einen Gesang, ne? Also so instrumental scheinst du nicht so viel zu hören. Ich dachte, instrumental, wer hört denn Instrumentalmusik so ungefähr? Und in der Tat hast du natürlich damit ins Schwarze getroffen.
Wow.
In der Tat. Ich bin eher so ein Typ, der sagt, also wenn ich mir Instrumentalmusik antue, dann gibt es so viele Musik zu erforschen, zum Beispiel in der klassischen Musik oder auch in der Jazzmusik. Da habe ich noch viel zu tun, bevor ich mich noch anderer Instrumentalmusik in der aktuellen Popularmusik widme. Das ist so meine Grundeinstellung. Aber ich lerne ja auch hinzu. Es geht um eine Band, die ich bin mir nicht sicher, ob ich sie durch euch kennengelernt habe oder er hat mir den Schub gegeben und ich bin dann selber drauf gestoßen. Ich habe das neue Album tatsächlich gekauft von einer Band, die seit ein paar Jahren hoch im Kurs ist mit ihrer tatsächlich Instrumentalmusik. Die Band hat Ähnlichkeiten mit den von dir schon Stefan vorgestellten Glassbeams. Die Glassbeams, das sind, wir erinnern uns, das sind die australischen Inder, ne, die Instrumentalmusik machen. Ich habe vor kurzem noch ein Video mit denen gesehen, die tragen immer diese Stoffmasken. Diese Band ist sehr ähnlich, es handelt sich um Kuang Bing.
So.
Ja, guck mal, Jim strahlt. A la Salsa heißt das neue Album. Und es
heißt das A la Scala oder
Salsa? A la Salsa.
Salsa.
A la Salsa.
Das ist das mit diesem Fenster, ne?
Ja,
genau.
Okay, alles klar. Das ist vor kurzem erschienen. Und das ist, so wie ich lernen durfte, Kuangbing, das thailändische Wort für Flugzeug.
So.
Ja, okay. Ist so eine Bestätigung oder?
Ja, also Bestätigung schon mal aus dem Grunde. Also ich persönlich habe noch gar nicht reingehört in das neue Album, aber ich habe die vorigen alle und die ganz frühen Sachen, von denen sind ja extrem hochpreisig inzwischen, also vor allen Dingen die frühen Singles, aber daran bemesse ich ja Musik nicht, sondern erstaunlicherweise eine Gruppe, die in der letzten Zeit auch mit Live-Alben um sich geworfen hat, die mal mehr oder weniger gut waren, immer in Kooperation meistens mit irgendwelchen anderen Künstlern auf einem bestimmten Label, höchstwahrscheinlich wieder England, rausgeworfen. Und wo kommen sie nochmal her?
Das aus Kanada? Amerikaner, ich glaube sogar aus Texas.
Ja, irgendwie. Also jedenfalls, was mich an denen immer so fasziniert hat, ich hoffe, dass der Song wird es gleich bestätigen, dass sie immer eine sehr luftige, aber leicht psychedelische Note drin hatten in diesem Instrumentalsound, den sie kreieren. Und ich finde, also ich kenne viele, die was anderes sagen und die langweilig finden. Ich finde sie spannend und ich finde sie über viele Alben spannend. Ob es dann ein Live-Album war, was es auch gibt, oder die ganzen Studioproduktionen. Dann haben sie eine tolle Kooperation gemacht mit einem afrikanischen Künstler und. Also das ist schon richtig gut anhörbare Musik für mich.
Ja, wunderbar. Kuangbing, das ist wie ist deine? Also wenn du Glassbeams magst, dann nehme ich
ja. Ja, genau. Ich kenne die nicht, kenne diese Platte nicht wirklich. Also lass mich überraschen, aber auch, ja, okay. Ich liebe ja. Glassbeams und ich finde die. Ja,
bin gespannt. Ja, ich wollte noch kurz was erzählen. Also angeblich thailändischer Name, weil man ihnen gesagt hat, die Musik würde nach thailändischer Psychedelic-Musik der 70er klingen. Ich weiß nicht, wie thailändische Psychedelic-Rock-Musik der 70er klingt. Jim, das wirst du wissen.
Ja, dann gibt es natürlich diverse Kompilationen, aber dann gibt es ja diese Molam-Sounds und alles mögliche andere. Das weiß ich jetzt nicht, aber es hat, das lebt ja vielfach auch über den Gesang dann, aber es gibt, ob nun Thailand oder, also es gibt Labels, sagen wir es mal anders, die aus Indonesien oder aus Thailand und was weiß ich wo ganz tolle Kompilationen zusammenstellen, da kann man sich das mal reinziehen, zum Beispiel über das Soundway-Label, dann gibt es aber auch aus Thailand über Subliminal, aus Schweden gibt es wiederum poppige, frührockige, leicht funkige Sachen, die dazu kompiliert wurden in drei Volumes und. Also das ist auch wieder ein weites Feld, aber hier ist ja, die haben ja schon einen sehr fließenden, funky Groove, aber eben sehr mellow und aber unlangweilig. Die hauen da nicht noch 70 Saxophone rein, sondern ich finde das grooved.
Ja, sehr schön. Du hast alle Stichworte genannt, die ich jetzt gerade noch vorlesen wollte, was so die Presse über sie schreibt. Surfrock hast du noch vergessen.
Ja, stimmt.
Ich finde, die Musik passt teilweise auch wunderbar in den Quentin Tarantino Film. Jedenfalls, ich möchte euch nicht länger auf die Folter spannen. Lieber Stefan, du wirst jetzt Kuangbing kennenlernen. Und zwar, gemeinerweise spiele ich einen der wenigen Titel mit Gesang.
Das ist natürlich allerhand, muss ich sagen.
Und zwar, soweit ich gelernt habe, die Bassistin, ne, die hat seit einigen Jahren angefangen zu singen. Die Melodie geht mir nicht aus dem Kopf, die kommt mir irgendwie aus einer Campari-Werbung oder so bekannt vor. Ich weiß es nicht, vielleicht ist das auch ein Cover, nur das werdet ihr mir vielleicht sagen können. Das Stück, das ich jetzt vorspielen werde, heißt May 9th. Also, ich glaube, das heißt der 9. Mai. Ne? Bitteschön.
Sound fließt. Was mich immer an denen begeistert, ist die sehr homogene Aufnahme, die sie schaffen, hat was Federndes, hat einen sehr tief also oder sagen wir sehr voluminös produzierten Bass, der nicht so kontrolliert ist, das pulst so immer rein, dann die Snare ist relativ analog aufgenommen, also es ist kein, trotz der Elektronik, die sie zum Teil einsetzen, ist es ein Sound, der sehr analog rüberkommt, was mich auch immer begeistert hat, sehr 60s orientiert ist, diese Surf-Geschichte müsst ihr dann vielleicht erweitern, um diese, ein bisschen Easy Listening ist dabei und auch tendenziell natürlich, also jetzt nicht wegen des Namens, aber vielleicht auch ein bisschen diese Idee von irgendwelchen Inseln in Polynesien, irgendwie, irgendwo findet sich da was auch, also das, was sich manchmal in dieser Surfmusik und so ein bisschen Tiki Fantasies da widerspiegelt, aber ich finde, hier passt der Gesang auch sehr gut, ist ja sehr hallig und so ätherisch eingestreut und also wie gesagt, ich kannte noch kein Stück. Ich weiß, dass die in allen möglichen Farben jetzt wieder rauskommt und pipapo. Zuletzt war die auf Black Vinyl. Muss jeder entscheiden, wie er es haben will. Aber es ist höchstwahrscheinlich eine Veröffentlichung, die ich mir zulegen werde.
Ja, also ich muss auch Jim zustimmen. Also es ist was perfekte Analog-Sound, also tatsächlich, also wenn man den Unterschied erfahren möchte zwischen knallharte, glasklare Digital-Sound und dieser Sound ist klar, aber das ist auch alles clean, was hier aufgenommen wird, so ein filzartiger Bass, was man so aus 60er Jahre kennt, sehr gute Gitarre, also trotzdem nicht trocken, nicht trotzdem so sauber, so dass diese Struktur, diese Musik, die man wird umgeben in Watte letztendlich, wenn man diese Musik hört und diese Gesang, was dann auch dazwischen kommt, was eher eingestreut wurde, wie du meintest, so, ne, so aber trotzdem nachwirkt durch den Hall und von der Lage doch höher liegt und also ein tolles Stück. Mhm.
Sehr schön. Entschuldigung, eine kurze Ergänzung noch von meiner Seite. Was wir nicht vergessen dürfen, und das zeichnet vor allen Dingen natürlich auch die frühen Aufnahmen aus, eigentlich alle Aufnahmen bisher von denen, ist der Funk, der da auch drin ist. Also es ist ja irgendwie ein funky Beat, auch wenn der nur so zarte Sachen auf dem Snare da hauptsächlich spielt. Das ist Soft Dreaming Funk, ich habe keine Ahnung,
such dir was aus. Es fällt einem viel dazu ein. Es freut mich sehr, dass euch das so gut gefällt. Ich finde das toll an denen, also ich arbeite mich da jetzt erst rein, dass sie sofort zu erkennen sind, ne? Du kennst, die haben ja, einen undefinierbaren
Sound. Es gibt auch andere Gruppen, die einen ähnlichen Sound machen, trotzdem ist es in der Regel instrumentellen Spielart schon ein bisschen eigen.
Und man sollte vielleicht noch Mark Spare erwähnen, den Gitarristen, der diese unglaublichen Gitarrenläufe spielt, die auch wirklich einzigartig sind. Also wie gesagt, eine Entdeckung durch euch. Vielen Dank dafür und ich werde zukünftig mehr Instrumentalmusik hören.
Yes!
So, jetzt kommen wir zu einem Album, was vielleicht sogar eins meiner Lieblingsalben bisher ist. Es kommt aus einer Ecke, wo mein Herz hängt. Ich habe sie letztes Jahr schon erwähnt, da waren sie unter meinen Top 10. Es sind zwei Brüder, es sind die D'Addario-Brüder, New Yorker. Die firmieren unter dem Namen Lemon Twigs, die Limonenzweige und nicht, wie ich lange dachte, die Limonenperücken, weil Lemon Twigs und Lemon Wigs ist dann doch noch ein Unterschied. Also die Zitronenzweige, sagen wir mal, die tatsächlich nach ihrem schon für mich tollen Album Everything Harmony letztes Jahr, ja, neues Album aufgenommen
haben. Das Hinterhofalbum mit diesem Red Brick.
Sehr gut, genau. Und das heißt jetzt, das neue Album heißt A Dream Is All We Know. Und es ist ein Beispiel für eine Band, die richtig nach meinem Herzen ist. Da suchst du nicht lange nach einer Melodie, sondern die schlagen dir mindestens 3-4 Melodien in einem Song sofort um die Ohren und du kriegst sie nicht mehr aus dem Kopf. Ihr wisst, sowas mag ich. Ich habe das letzte Mal etwas kritisch angemerkt, dass sie nicht die besten Sänger sind. Ihre Stimmen sind gewöhnungsbedürftig, aber mit dem, was sie haben an Stimme, machen sie mit das Beste draus, finde ich.
Darf ich da kurz einhaken?
Natürlich, immer gerne.
Also wir hatten neulich mal über Bob Dylan gesprochen und ich habe es damals auch schon erwähnt, ich will es aber nochmal betonen, die Qualität des Gesangs ist für mich nicht immer direkt maßgeblich. Oder sagen wir es mal anders, woraus definiert man diese Qualität? Die Frage ist ja zum einen, ist das gut anhörbar, ist das eingängig, ist das wiedererkennbar, gibt es der Musik das, was sie braucht und so weiter, und da, ob er dann so eine tiefe Stimme hat wie der Lambchop-Sänger oder ob er dann so singt wie Bob Dylan, der in bestimmten Songs so unverwechselbar ist dann wiederum, das ist halt eine Frage, ne?
Ja, das ist ein super spannendes Thema, weil mein nächstes Album ist dann nämlich genau das Gegenbeispiel, aber insofern haben wir einen schönen Kontrast gleich. Also, was ich sagen wollte, tatsächlich 60er, 70er Jahre, ich glaube in diesem Album sogar noch sehr viel mehr 60er. Ich erinnere so an Barock-Pop Dinger wie Left Bank, die Beach Boys, Birds oder Monkeys oder sowas, oder auch diese Hurra Popmusiker, Jellyfish, ich weiß nicht, Ende 80er, Anfang 90er haben sie zwei Alben, glaube ich, rausgebracht, wo sie auch sehr schön auf die 60er Jahre referenzieren. Und ich finde da auch Ähnlichkeiten im Gesang.
Aber die gerade die erste Left Bank ist eine Hammerplatte, ne? Also
die,
das,
ja, ja,
die garantiert auch diverse Male gehört.
Ja, ja, genau. Habe ich erst vor kurzem auch entdeckt. Wie auch immer. Also, das neue Album A Dream Is All We Know, ich finde es super. Mir macht es wunderbar viel Spaß. Bisher bei mir auf dem Plattenteller ganz weit oben. Und es könnte sein, dass ich mich richtig hemmungslos in diese Band noch verliebe. Also sind kurz davor. Und ich möchte das
bitte behalten
jetzt
die Klamotten an.
Ich möchte das jetzt tatsächlich mit einem Song beweisen, der mir tatsächlich ungelogen seit Wochen nicht aus dem Kopf geht, der Song. Ich habe diese Melodie auch gestern permanent im Kopf. Es ist der Titel A Dream Is All I Know. Und wenn ihr diesen Refrain hört, spätestens zum zweiten Mal, ihr kriegt ihn nicht los. A dream is all I know.
Das schneiden wir dann bitte, ja?
Wieso lacht er denn?
Okay. Nein.
Ihr werdet es ja sehen. Okay.
So ist das.
Und zwar, so fängt es schon direkt an. A Dream Is All I Know von den Lemon Twigs.
Ein bisschen Angst habe ich jetzt. Sich loben. Ich habe ja schon das erste Album, also zumindest deinen Soundvorschlag aus dem ersten Album gut gefunden. Hier finde ich es noch besser, aber setzt sich aus vielen Sachen zusammen. Wenn man das jetzt, obwohl man diese Schubladisierung ja auch hassen kann, ein bisschen zusammensetzt aus Sachen, die man kennt oder die einem dann in den Kopf kommen, dann hast du ein bisschen Beach Boys meets Beatles, ja, würde ich mal sagen. Und dann hast du noch ein bisschen die Space-Sound-Schiene über die Orgel. Ich finde das sehr gelungen. Und am Anfang habe ich nur an die Beatles gedacht. Also das ist schon gut anverwandelt, aber eben schön.
Mhm. Jetzt bin ich gespannt, Stefan, was du sagst.
Ja, ja. Das ist nicht so ganz meine Musik. Aber,
oh, schade, nein.
Aber ist okay. Nein,
oh,
nein.
Schade,
trotzdem kann ich, das Ach, schätzen schade. Können. Und
ich habe dir das Doppelalbum gekauft, Goldvinyl.
Ich freue mich drauf. Es ist keine schlechte Musik, überhaupt nicht. Ja. Also, wenn ich sage, das ist nicht meine Musik, das heißt nur, das ist nicht die Musik, die mich so, es gibt so viel Musik, wenn ich das höre, oder in einem Film würde ich mich freuen, auch diese Musik zu hören, oder wenn ich bei dir bin, das ist, mit dir kombiniere ich diese Musik und es ist schön, das bei dir zu hören.
Wenn du mit Raul einen Horrorfilm guckst.
Bevor wir, oder danach, wenn ich traurig bin und Angst habe, nach Hause zu gehen, allein. Und was ich sehr gut fand, war tatsächlich den Theremin, was man zu Beginn hört. Diese, der ist sehr, sehr gut eingesetzt, ja. Also sehr spannend. Ja. Der kommt auch wieder später, zumindest in dem Ausschnitt, was wir gehört haben. Und tatsächlich, ob das der Refrain ist oder diese Teil, fand ich diese Gitarrhythmik, was noch da reinkam, auch wirklich gut gemacht. Ne? Das ist es ist überhaupt nicht langweilig. Ne? Das ist eine Musik, die auch schon sehr gut durchdacht ist und ja, schön. Also das ist nicht so ganz mein
Cup of Tea, sag ich mal. Ich versuche es ja immer wieder. Jim, du wolltest noch was sagen.
Ich wollte nur eine kurze Ergänzung. Es ist flauschig.
Es ist flauschig, ja, es ist so wahrscheinlich, ja. Es ist tatsächlich sie, also man muss es öfter hören, aber sie leihen sich sehr geschickt Sachen aus den 60ern und frühen 70ern aus, so wie es mir absolut gefällt. Und mit dem Theremin, das habe ich jetzt gar nicht rausgehört. Also ich glaube, die sind noch blutjung, die sind Anfang 20, von denen ist noch Großes zu erwarten. Ich bin sehr gespannt und ja, kann man das, und ist das Indie-Rock? Ist das, wie kann man das, ja, keine Chartmusik?
Ich würde eher sagen Indie-Pop.
Indie-Pop, ja, genau,
damit kann ich leben. Aber also dieser Theremin ist das, was ich meinte mit den Space Sounds. Ja, also ich erinnere mich an den Film Ed Wood, da taucht glaube ich auch ein Theremin auf, wer immer sich dann wild machen will, diese komische Stange, wenn man sich der nähert, dass sich dann unterschiedliche Soundfrequenzen dann ergeben. Gibt's auch meisterhafte Leute, die das spielen können, aber es hat eben diesen, wie man das aus irgendwelchen
Mars Attack,
genau, irgendwas in der Richtung. Und nein, aber jetzt zu dem, ich finde, dass sie die Anleihen sehr gut wählen. Also ich bin immer, ich strecke immer zurück, wenn es überproduziert wird und wenn da zu viel Produktionslack draufgetragen wird. Aber das habe ich jetzt in dem Kontext hier gar nicht gehabt, sondern ich fand, dass das, wie gesagt, ich sage Beach Boys, vor allen Dingen aber Beatles-Anleihen, gut eingebaut wurden. Und das entwertet auch nicht die Musik, dass sie Kopisten sind, sondern sie basteln es zu ihrem Ding da zusammen. Und von den Stimmen her finde ich das auch okay. Also ich finde, das kann man sich gut anhören.
Ja, also es wird, da sind wir uns alle sicher, es wird die Rockmusik nicht retten. Aber es wird ein bisschen länger dauern, bis die Rockmusik tot ist. Nein, aber ich liebe die Lemon Twigs und ich habe große Hoffnungen, dass sich da noch was tut. Lieber Stefan, wenn die Musik für dich jetzt nichts gewesen sein mag, daran können wir auch noch arbeiten. Das nächste Album ist ganz bestimmt etwas für dich. Es ist ein Album, vielleicht sogar das spannendste Album, was wir heute besprechen, auf das wir 22 Jahre gewartet haben. Was kann das sein? Was glaubst du?
Worauf haben wir 20? Ich habe es in eine Playlist gesehen, das ist Beth Gibbons.
Das ist natürlich Beth Gibbons. Beth Gibbons hat ein neues Album rausgebracht, das heißt, ich glaube, ich spreche es richtig aus, Lives Outgrown und nicht Lives Outgrown. Ne?
Genau, Lives Outgrown. Ja.
Lives, also Beth Gibbons, Lives Outgrown. Ne? Okay. Und zwar, warum 22 Jahre? Ihr letztes Album, was ja eigentlich, wie ich jetzt lernen durfte, streng genommen kein Soloalbum von ihr war, sondern das hat sie mit, wie du mir auch immer erklärt hast, Stefan, mit Rustin Man gemacht. Rustin Man,
der Bassist von Talk Talk.
Bassist von Talk Talk. Out of Season heißt das. Das habe ich mir vor kurzem auf Vinyl auch gehört. Also immer noch ein tolles, spannendes Album.
Super Album.
Ne? Hat aber für diejenigen, bei denen es im Moment nicht Klick hat, Beth Gibbons ist die Sängerin gewesen von Portishead. Ich glaube, die Künstlerin und die Band, die wir hier am meisten gefeatured haben, glaube ich, in unserem Podcast.
Serge Gainsbourg.
Ich wollte sagen, Serge Gainsbourg. Dicht auf.
Genau. Sowohl Out of Season haben nicht zwingend Verbindungen zu der Musik von Portishead, würde ich sagen, und das neue Album Lives Outgrown, meiner Ansicht nach, auch nicht. Wie wir eben über Gesang gesprochen haben, ne, die Dario-Brüder mit einer übelsten Stimme, meiner Ansicht nach, Beth Gibbons hat eine ganz außerordentlich, hervorragend, also geniale Stimme, unverkennbar. Es wird mir wahrscheinlich auch reichen, wenn sie hier gleich zur Tür reinkommt und uns ein Ständchen singt. Nur a cappella, würde ich auch sagen. Wow, fantastisch. Da trägt die Stimme viel. Insofern, aber das ist ja das Tolle an der Musik, die wir hier hören und besprechen, dass alles eben möglich ist. Gute Stimmen, schlechte Stimmen, alles kann einem gefallen oder auch nicht. Und deswegen, bevor wir jetzt ins Detail gehen, wie findest du das neue Album?
Ja, wie gesagt, du hast ja schon ganz klar gesagt, ich bin ja voreingenommen, also ich interessiere mich sehr schon lange für also die ganze drei Hauptprotagonisten von Portishead, Jeff Barrow, Adrian Utley und Beth Gibbons. Und das sind, also Beth Gibbons besonders, kommt ja aus einer, die kommt aus Exeter, also das ist ein wirklich ein arme Gegend, arme Familie, die ihre Mutter hat sich sehr früh scheiden lassen, lebte da lange auf einer Farm, isoliert irgendwo. Und ist irgendwann in Kontakt gekommen mit Beth Gibbons, mit Geoff Barrow in Portishead. Mhm. Also Portishead ist der Name von der Stadt letztendlich, wo die sich getroffen haben. Und haben durch eine Initiative von der Regierung, um ein bisschen ein Projekt zu starten, haben eigentlich ein Musikprojekt gestartet. Das ist eine sehr unsichere Person, gibt kaum Interview. Die hat eigentlich ein Soloalbum schon vor 7, 8 Jahren schon angekündigt, was nie kam, bei Domino. Und wenn man sie kennt, dieses Album ist ein sehr persönliches Album von ihr. Das heißt, es ist nicht unbedingt, wenn ich diese Musik höre, die ich sehr gut finde, aber schon anders. Also, ne, es ist nicht Out of Seasons, das ist nicht Portishead, das ist was ganz Persönliches. Sehr viel Arbeit am Sound. Also der hat sehr detaillierte und sehr, sehr tief, sehr gründliche Arbeit an Sound, auch mit neuen Aspekten. Ist ein Album, was mehrfaches Hören erfordert. Und wenn man die Person kennt, man weiß, dass die da wirklich sich auch mit sich kämpfen. Ich glaube, sie hat lange kämpfen müssen, überhaupt diese Veröffentlichung und das überhaupt, diesen Schritt zu machen. Mhm. Aber die ist sehr kreativ, die hat eine tolle Stimme und das Album ist für mich nicht nur musikalisch, sondern alles tatsächlich ein historisches Dokument für diese Person, auch okay. Was Besonderes.
Okay. Du hast es noch nicht gehört?
Nein, okay, gut, aber ich erinnere mich an eine Sache, diesen Widerspruch, dass sie einerseits so eine schüchterne und zurückhaltende Person ist und andererseits ja bei diesem einen Ansatz, der quasi ins Klassische ging, sich auch getraut hat, das Ding da zu bringen, weil wenn du dich so exponierst bei Goretzky, so einer Musik, ne? Dann musst du schon Mumm haben.
Ja, auf jeden Fall. Stefan, ich habe bei dir eine, ich weiß es nicht, zwischen den Tönen so eine gewisse Zurückhaltung. Also du klingst anders, wenn du von einem Album begeistert.
Ich liebe das Album trotzdem, okay. Aber sagen wir so, musikalisch ist es nicht das Beste, was ich aus Beth Gibbons in Zusammenarbeit mit Portishead oder mit Rustin Man gehört habe. Es ist was Neues, was Besonderes. Ich finde, das ist nicht super, aber für mich ist es trotzdem spannend, weil ich die, ne, ich, in ihrer Entwicklung, in ihrer Musik folge ich sie lange und ich finde, dass das Album, also es gibt Leute, die schreiben eine Autobiografie oder die geben viele Interviews oder die machen Film. Mhm. Ich finde, mit diesem Album gibt sie eigentlich, was sie ist. Also wirklich ein bisschen eine Biografie. Das Album hat was von der Biografie von ihr.
Also ich habe es jetzt 3, 4 Mal gehört. Ich finde es sehr düster. Ich finde es sehr depressiv. Es hat so Titel wie Burden of Life oder Lost Changes. Und so wie ich im Interview gelesen habe, es ist wohl stark von Todesfällen geprägt worden in ihrem Umfeld, in ihrem Freundeskreis, die sie dort verarbeitet hat. Also Melancholie, Angst vor Verlust, Einsamkeit sind große Themen. Das hört man der Musik auch ganz deutlich an. Also ich würde ganz bewusst zugespitzt formulieren, das ist so ein Album, was sich ein Selbstmörder anhören kann und dann springt er aus dem Fenster. Ich glaube, dann wird er so. Und was ich auch nicht verstehe, warum man so ein Album, was wirklich Aufmerksamkeit bedarf, im April, Mai veröffentlicht und nicht im Herbst, nachdem man 22 Jahre gewartet hat, da hätte man dieses halbe Jahr, das passt sehr viel besser, finde ich, in den Herbst als in den beginnenden Frühsommer, aber wie gesagt,
ich glaube, sie empfinden das ganz anders. Ja, okay. Für sie ist eine Offenbarung, das ist eine Floating in a Moment, diese erste Single, was sie veröffentlicht hat. Ist alles anderes. Es ist nicht so düster. Sie beschreibt ganz besondere Wahrnehmung, die sie hat und wie sie die Zeit wahrnimmt in diesem Kontext. Sie ist eine depressive Frau. Für sie gibt sie mit diesem Album, glaube ich, viel Licht, was wir vielleicht nicht so verstehen, wenn man sie nicht kennt.
Siehst du, man kann lange über dieses Album sprechen. Also ich möchte noch was über die Produktion sagen. Ich finde die auch sehr toll produziert.
Ja, fantastisch.
Sehr toll eingesetzte Drums und Percussions. Auch hier gibt es eine Querverbindung zu
Geoff Barrow?
Nein. Zu wem gibt es hier eine Querverbindung? Rustin Man? Talk Talk.
Talk Talk, ja.
Nämlich Lee Harris. Der ehemalige Talk Talk Drummer spielt hier. Und das finde ich, wenn man es weiß, merkt man so ein bisschen. Talk Talk ist ja auch meiner Ansicht nach einer der am meisten unterschätzten Band der 80er, die wirklich gerade zum Schluss sensationelle Alben gemacht haben. Und du hast eben den Titel, den ich jetzt vorspielen will, auch angesprochen. Mir war gar nicht bewusst, dass das die erste Single war. Floating on a Moment möchte ich gerne vorspielen. Ich habe lange danach gesucht, welchen Titel spiele ich jetzt. Es ist meiner Ansicht nach einer der wenigen Titel, die so ein bisschen leichtfüßiger daherkommen.
Das ist ein sehr schöner Titel.
Aber es ist ein sehr schöner Titel. Bitte Maestro gerne mal anspielen. Was sagst du?
Ja, also wieder sehr interessanter Kontrast. Eine feiste Produktion, sehr viel Bass ist drin, was dann totalen Kontrast zu dieser etwas fragilen Stimme ergibt. Eine Künstlerin, bei der man sich dann, wie ich dem ja gerade folgen durfte, offensichtlich unbedingt mit den Texten auch mal befassen muss, damit man für sich noch ein weiteres Bild hinbekommt. Aber ob man dann die Rückschlüsse oder die Beweggründe von der Künstlerin selber erfasst, das ist dann natürlich eine ganz andere Geschichte. Ich glaube schon, dass sie ganz klare Vorstellungen hatte, was sie in die Songs legen wollte, aber das muss nicht korrespondieren mit dem, was der gemeine Hörer so interpretiert. Mhm. Das ist wahrscheinlich was anderes. Und deshalb ist auch die der Veröffentlichungszeitpunkt ist wahrscheinlich uninteressant, weil es ihre Sicht der Dinge ist, wenn es so persönlich ist, wie Stefan ja auch gerade sagt, dann ist es ohnehin schon ein Angang, dass sie das so rausbringt. Und rein musikalisch fand ich es sehr spannend, weil ich finde, dass diese Produktion immer mit Kleinigkeiten, ob das dann auch mal so eine hohe E-Piano-Note ist oder diese relativ umfassende, in Watte ummantelnde Bass-Thematik oder überhaupt der ganze Songaufbau, finde ich relativ spannend, muss ich sagen.
Genau, also ich kenne das Lied schon sehr gut und ihre Stimme ist unverwechselbar, die immer sehr berührend, finde ich. Und die Besonderheit für mich von Portishead, das sind alle Leute, die, also Beth Gibbons ist nicht nur eine Person, die singt, die hat auch einen analogen Mischpult zu Hause und mischt auch selber. Und dieses Album ist vom Sound wirklich super spannend, weil das ist Analog-Sound, also wirklich in der besten Qualität, so filigran, also diese Bass-Spiel wird, man hört die Saiten, aber so dezent, das ist wirklich, ich liebe Portishead überwiegend durch deren meisterhafte Fähigkeit, wirklich Analog-Sound zum Leben zu bringen. Und das ist ja unglaublich gut umgesetzt, auch diese Chorarbeit, so, ne, diese Vocal, was noch dazu kommt. Und das ist, diese Gitarre-Melodie, die da im Hintergrund kennt man auch von The Rip zum Beispiel oder auch von Out of Seasons kennt man auch. Das sind Leute zum Beispiel, wenn die Gitarren aufnehmen, da gibt es ein Mikro, um die Atmung wirklich von dem Spieler mit aufzunehmen, um wirklich leben. Und das sind sehr organisch. fantastisches Album eigentlich.
Mhm. Ich sehe, du könntest noch stundenlang
sprechen. Ja, ich liebe es. Ne?
Ja. Du hast eben Kinderchor genannt. Es ist, so ein Kinderchor gibt es auch auf
dem Bill Ryder Jones. Ich weiß nicht, das ist kein Kinderchor, das ist ein normaler Chor, glaube ich.
Also, oh, okay, also, das klingt für mich.
Jedenfalls glaub, so ein normaler Vocal.
Also. Moment, scheint das auch Vogue zu sein, jedenfalls auf diesem eben als erstes abgespielten Bill Ryder Jones, aber es gibt Album gibt es auch ähnlichen Chor. Ja, wie gesagt, ich hatte das Album ausgesucht, diesen Song ausgesucht, weil er für mich am leichtfüßigsten daherkommt. Insofern setzt das so ein bisschen in Relation, wie die anderen Stücke klingen könnten, aber ich kann alle Hörerinnen und Hörer nur aufrufen, die eine Schwäche für spannende atmosphärische Musik haben und die sie mögen, hört euch das Album an. Nehmt euch Zeit, hört euch das in Ruhe an. Es ist ganz bestimmt eins der spannendsten Alben des Jahres 2024. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall sagen.
Es ist genau, viel mehr wird sie, glaube ich, nicht machen. Ich glaube nicht, dass sie noch viel. Also, ich glaube, dass das wirklich, dieses Album ist nicht die Idee. Mhm. Na, das ist nicht ein Debütalbum, das ist eigentlich das Album, was sie, glaube ich. Also, na, mag sein, dass es anders ist, aber mein Eindruck ist das Album, was sie immer machen wollte und jetzt rauskommt. Die ist auch über 60, ne, die Beth Gibbons.
65 geboren. Merci, also.
Ah, noch nicht ganz. Nächstes Jahr. 60, Entschuldigung.
Wir kommen zum letzten. Ja?
Ich muss nur schmunzeln gerade.
Ja. Also ein junger Spund eigentlich.
Ja, wir kommen zum letzten Album. Und das ist ein Guilty Pleasure Album von mir. Das habe ich hier zum Schluss. Deswegen auch als letztes vorgestellt, oder stelle ich das vor, weil es auch ganz frisch erschienen ist. Es ist so eine Band-Soundtrack meiner Jugendjahre, Ende 80er, Anfang 90er, eine Band, die könnte man tatsächlich so ein bisschen als die australischen, neuseeländischen Beatles bezeichnen. Als ich das Cover von dem neuen Album, das heißt Gravity Stairs, gesehen habe, war mein Herz hin und weg. Da habe ich sofort gesagt, das holst du dir auf blau-weißem Vinyl. Nämlich, es ist eine Anspielung an das berühmte Klaus Voormann Cover von Tomorrow, von Revolver, Entschuldigung, von den Beatles. Und da geht bei mir alles auf. Und dann dachte ich, das holst du dir.
Du bist konditioniert.
Ja, ich bin konditioniert. Die Band hatten, wer sie nicht kennt, die hatten dann zwei Riesenhits in den 80ern. Don't Dream It's Over, für mich einer der großen Titel der 80er mit so einer tollen Orgel. Also, ja. Und das andere ist Weather With You, was sie Anfang der 90er auch einen Riesenhit hatten. Sie haben tatsächlich sich dann aufgelöst, so im Verlauf der 90er, und überraschenderweise 2007 wieder gegründet, bringen alle drei, vier Jahre Alben raus, und der Bassist ist leider, der Drummer ist verstorben. Aber der Neil Finn, Kopf von Crowded House, hat die Lücken idealerweise mit seinen Söhnen aufgefüllt. Seine Söhne spielen mit in der Band, und dann hat er sich jetzt für das neue Album auch Mitchell Froom als Produzent, also ehemals Produzent, als Keyboarder dazu geholt. Mitchell Froom, einer der großen Pop-Produzenten, glaube ich, ne, der 80er, der hat von Peter Gabriel angefangen, Susan Vega, alle so typisch geschmackvolle Pop-Alben der 80er, 90er hat er produziert, und er hat natürlich die ersten drei für mich sensationellen Crowded House-Alben produziert. Und ja, für mich ist Neil Finn, der auch mit seinem Bruder Tim Finn, hatten wir mal Stichwort, ne? Split Ends.
So sieht's aus. Genau.
In den frühen 80ern angefangen, immer noch sowas wie moderner Paul Simon oder Paul McCartney. Auch wenn er nicht mehr so scheint, wie er das noch vor 20, 30 Jahren gemacht hat. Ich meine, wer macht das auch von uns überhaupt, ne? Deswegen ist sein neues Album ist super gutes Neil Finn Handwerk. Es ist ein schönes, hemmungsloses Pop-Album, und es passt wunderbar im Unterschied zu Lives Outground in den kommenden Sommer. Hoffentlich, man kann es wunderbar durchhören und nochmal von vorne auflegen. Es ist nur so, es bleibt nicht unbedingt auch nur eins hängen, ne? Weil die Songs alle sehr ähnlich sind, oder sie klingen teilweise eben an alte Crowded House Songs, erinnern sie. Aber für mich ist das Album ein Volltreffer, und deswegen kommt dieses Album jetzt auch als Vorschlag Nummer 5 am Ende dieser Sendung. Und den Titel, den ich euch vorstellen möchte, der heißt All That I Can Ever Own.
Whenever I remember
schöne soft psychedelische Note hat das Stück, perlt gut ab, perlt gut dahin, so müsste man sagen. Und also ich bin ja nicht so der Ultra-Pop-Mensch, aber ich habe immer ein absolutes Fable für die Finnen-Brüder gehabt und auch Don't Dream It's Over. Manche finden es vielleicht abgeschmackt, aber das ist eine Hymne aus der Popmusik und hier können sie jetzt natürlich diesen Standard so nicht halten, aber sie produzieren gut. Es ist nichts, was mich an dem Song stört. Ich könnte das gut hören und bin beeindruckt, dass sie sowas noch machen.
Sehr schön. Ich nachdem du eben, Stefan, die Lemon Twix so gelobt hast, nehme ich an, du wirst das jetzt bei Crowded House auch machen.
Du meinst, nein, also ich finde, das ist gute Musik nach wie vor, aber es ist halt nicht so, das ist eine Musik, die für mich, auch wenn ich sie sehr schätze, auch wenn ich sie jetzt höre und merke genau, was du meinst, das Summer Feeling, es gibt viel Hoffnung und trotzdem ein bisschen Melancholie da drin, es ist wirklich schöne Musik, ne? Nur das ist nicht die Musik, die ich für mich so hören würde, sage ich mal, weil ich vielleicht Musik mit einem anderen Ziel oder für was anderes höre, sag ich mal. Aber wie gesagt, das kann man sehr gut hören. Machen. Das ist schön. Nein, ne, das ist also, das ist. Ich will nicht sagen, also ich. Wenn das auch bei uns im Haus läuft, es ist nicht so, dass ich das, ich höre auch gerne rein und ich lasse mich auch durch diese Musik bewegen und so, ne? Das ist schon eine tolle Musik, also das ist ein sehr schönes Beispiel, was du hier bringst, auf jeden Fall.
Also ja. ich schließe nochmal an das, was ich gerade gesagt habe. Was ich gut finde, ist, dass, also wie immer, hat es einen leichten Beatles-Touch. Es hat eine soft-psychedelische Wirkschlaufe, die sich vielleicht auch noch besser entfaltet, wenn man den Text sich nochmal reinzieht. Also das hab ich jetzt nur so halb verfolgt. Eigentlich insgesamt bekannt dafür, dass er ganz intelligente Texte schreibt. Also ich denke, da kann man nochmal reinhören in andere Titel.
Vielen Dank, ja. Ich bin durch.
Ja, danke für deine Arbeit auch. Ich meine, letztendlich jetzt, ich dachte auch, wann kommt jetzt, das Jahr ist schon, wir haben jetzt schon, also zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme Juni, und es ist langsam Zeit, ein bisschen den Überblick zu schaffen, was ist bis jetzt veröffentlicht worden. Das hast du sehr gut vorgestellt, auch mit extrem schönen Beispielen. Und vielen Dank, dass du nochmal was von Beth Gibbons gespielt
hast. Ja, gerne, gerne. Also ich denke, man hat so einen ganz groben Eindruck, was ist im ersten Halbjahr passiert. Ich habe ja ein paar Namen genannt, die man sich gerne anhören kann.
Also ich sag's mal anders. Also ich bin ja irgendwie in einem anderen Kosmos unterwegs. Ich habe mit den Platten meist aus diesem Pop-Kontext wenig zu tun. Aber das, was du vorgestellt hast, war weit überwiegend spannend.
Sehr schön. Danke. Ja, ich hoffe, dass tatsächlich einige wahrscheinlich denken, da fehlt dann noch der oder die. Ich kann nur sagen, das ist so der Eindruck, der sich bei mir eingestellt hat von den Alben, die auch im Diskurs sind, sage ich mal. Ich gucke ja immer irgendwie auch, was schreiben Zeitungen darüber, was wird besprochen. Eben Beth Gibbons kommt man nicht dran vorbei. Dieses Album ist überall thematisiert worden. Insofern plane ich auch jetzt, das fortzuführen und im halben Jahr, dann, ja, wenn es düster und dunkel wird, dann gibt es die nächste Folge zum Jahr 2024.
Toll. Ja, vielen Dank, Raoul, dafür. Vielen Dank auch, Jim, fürs Mitmachen.
Bitte.
Ich sage, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, euch auch eine schöne Zeit. Ich hoffe, jetzt können Sie gut gelaunt ins Leben reinspringen. Yeah. Ich sage tschüss und bis.
Die Badehose jetzt schon an.
Die Badehose, genau.
Das ist das Problem.
Heute ist zumindest das Wetter sehr schön hier, sodass man gleich eigentlich schwimmen konnte. Ich sage tschüss und bis nächste Woche für eine neue Folge von Was mit Rock und Vinyl.
Bye-bye.
Ciao.
Tschüss. Ciao.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast. Re-Evolution. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.